Schön, dass Sie wieder da sind oder auch zum ersten Mal heute Abend mit dabei zur Fortsetzung unserer Überlegungen, wie man durch die Stürme kommt. Und heute Abend lautet das Thema in dieser Fortsetzungsreihe zu Noah: Gottes Gericht kommt. Ich weiß ja nicht, wie gut Ihr Chinesisch ist, wie fließend Sie da unterwegs sind, aber heute Abend werden Sie wenigstens ein Wort lernen, das werden Sie wahrscheinlich nicht mehr vergessen. Und bei Ihrem nächsten Besuch, wenn Sie dann mal wieder in Peking sind oder wenn Sie vielleicht ganz mutig sind, auch in Wuhan, dann können Sie mit diesem Wort auch Eindruck machen. Es sind drei Schriftzeichen miteinander kombiniert. Ein Schriftzeichen ist das Zeichen für Behälter oder für Gefäß, ja, für Behälter eigentlich. Dann das zweite Schriftzeichen für Person. Und das dritte Schriftzeichen für die Zahl 8. Und diese drei Schriftzeichen zusammengefügt, also Behälter, Person und 8, bedeutet im Chinesischen das Wort Schiff. Und das ist wen das interessiert, der kann sich das gerne auf der Rückseite dieses Buches nochmal anschauen, nach dem Vortrag natürlich. Und das ist eine treffende Beschreibung der Arche Noah. 8 Personen in einem Behälter. Und das Ganze zusammengefügt heißt im Chinesischen Schiff. Jetzt wollen Sie natürlich wissen, wie man das ausspricht. Chuan, habe ich mir sagen lassen, von jemandem, der sich auskannte. Chuan. Und das Wort für Behälter ist Chao. Und das Wort für Person, Kao. Und das Wort für 8, Ba. Und dieses zusammengenommen gibt dann als Schiff das Wort Chuan. Also, ich frage Sie hinterher nochmal. Das ist kaum ein Zufall, weil es noch weitere uralte chinesische Schriftzeichen gibt, die mit Genesis 1 bis 11 zusammenpassen ist. Wenn Sie das mal für sich studieren wollen, empfehle ich Ihnen dieses Buch Erinnerungen an die Genesis, also an das erste Buch Mose, die Chinesen und die biblische Urgeschichte von C.H. Kang und Ethel R. Nelson. Und es ist interessant, dass diese Schriftzeichen schon benutzt wurden, bevor christliche Missionare nach China kamen. Sonst könnte man ja sagen, okay, die haben eben über die Chinesen diese Informationen bekommen, 8 Leute in einem Behälter und haben dann das Wort Schiff drauf gemacht. Nein, aber wahrscheinlich, also deutlich bevor die Missionare nach China kamen, gehört zu den frühesten chinesischen Schriftzeichen. Und wahrscheinlich sind sie sehr, sehr früh nach der Ausbreitung der Völker entstanden, zu einer Zeit nämlich, als diese Urereignisse noch in Erinnerung waren. Und Sie müssen wissen, China ist keine Ausnahme. Es gibt Restbestände von Berichten einer Sintflut über die ganze Erde zerstreut, bis hin zu den Melanesiern und den Eskimos. Und bestimmte Elemente tauchen dabei immer wieder auf. Ganz interessant, ein großes Schiff, 8 Personen, viele Tiere, die da drin waren, ein Vogel mit einem Zweig im Schnabel, der dann später in der Noah-Geschichte vorkommt, und auch ein Regenbogen. Und manche Völkerkundler sehen darin die Erinnerung an ein Urereignis von weltweitem Ausmaß, dass sich in diesen verschiedenen Traditionen dann oft ja mythisch verfremdet und eher märchenhaft ausgeschmückt findet. Und der Bericht der Bibel unterscheidet sich davon, der sticht wirklich dadurch hervor, dass der biblische Bericht nüchtern ist, sachlich, schnörkellos und auch präzise, wie wir ja gestern gesehen haben, bis hin zu den einzelnen Maßangaben für die Arche. Und so können wir sagen, in der Bibel haben wir die Urfassung vor uns, den Originalbericht. Und als die Völker sich dann verteilt haben über die Erde, haben sie quasi diesen Originalbericht mitgenommen und dann in ihren späteren Traditionen die Sache weiter ausgeschmückt und verfremdet und angereichert. Aber diese Reste sind noch erkennbar. Aber auch gegen diesen Bericht, wie wir ihn in der Bibel finden, wie wir ihn gestern Abend miteinander studiert haben und heute weiterverfolgen werden und morgen nochmal, wurde der Einwand vorgebracht, er könne doch nicht historisch sein. Und da frage ich einfach zurück, ja, warum nicht? Dieser Einwand ist übrigens nicht neu. Er wird schon im Neuen Testament zitiert, im 2. Petrusbrief, Kapitel 3. Da setzt Petrus sich schon mit diesem Einwand auseinander, die Sintflut habe es ja nie gegeben. Und schon die Zeitgenossen von Petrus haben also das Sintflutgeschehen ausgeblendet. Und sie waren gewissermaßen Sintflutleugner, wenn Sie so wollen. In 2. Petrus 3, Vers 5 und 6 sagt Petrus, denn sie wollen nichts davon wissen, dass vor Zeiten der Himmel auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte durch Gottes Wort, dennoch wurde damals die Welt dadurch in der Sintflut vernichtet, schreibt Petrus in 2. Petrus 3. Und er sagt, die Leute wollen nichts davon wissen, sie tun so, als habe das nicht stattgefunden. Und warum konnte Petrus sich seiner Sache sicher sein, dass das stattgefunden hatte? Dass wir es hier wirklich mit einem historisch relevanten Text zu tun haben, dass wir das wirklich ernst nehmen wollen. Nun, Petrus konnte seiner Sache ganz sicher sein, weil Jesus das bereits ganz eindeutig bestätigt hat, dass die Sintflut sich in dieser Weise ereignet hat. Matthäus 24, können Sie das nachlesen, ab Vers 34. Und nun fragen Sie mich vielleicht, warum ist das so wichtig? Was hängt bitte schön an der historischen Echtheit dieses Berichtes? Warum müssen wir uns darum so viele Gedanken machen? Nun, Petrus sagt, in der Tat hängt da sehr viel dran. Es geht nämlich darum, ob auch wir mit so etwas rechnen müssen, dass Gott wirklich eingreift. Darum geht es ja. Ist Gott nur eine Gedankenkonstruktion von religiös begabten Menschen oder ist er jemand, mit dessen Eingreifen wir rechnen müssen? Denn wenn das nicht nur eine nette oder spannende oder furchterregende Erzählung ist, hier über Noah und die Sintflut, tja, dann könnte auch für uns gelten, und das ist ja unser Thema heute Abend, Gottes Gericht kommt wirklich. Und Gott hat klargemacht, das war nicht das letzte Gericht, es war die letzte Sintflut. Gott hat gesagt, eine Sintflut wird nicht mehr über diese Erde kommen, Stichwort Regenbogen. Aber Gott hat gesagt, es wird weitere Gerichte geben, natürlich. Und natürlich ist das auch ein schwerer Gedanke für uns, den niemand gern an sich heranlässt. James Cameron, der als Regisseur den Untergang der Titanic inszeniert hat und der bei den Vorbereitungen zu diesem Film natürlich die Originalquellen studieren musste, hat einmal Folgendes über die Titanic geschrieben, ich zitiere, was an Bord des Schiffes geschah, spiegelt die menschliche Neigung wider, die Realität nicht wahrnehmen zu wollen. Sie sagten, dies Schiff kann nicht sinken. In Wahrheit meinten sie, wir werden niemals sterben. Insofern, sagt Cameron, ist die Titanic eine Metapher, ein Bild auf die Unabwendbarkeit des Todes. Wir fahren alle auf der Titanic, ohne es zu wissen. Zitat Ende. Und natürlich wollen wir das nicht an uns heranlassen. Wir gehen alle auf eine Klippe zu, wie Noah und seine Zeitgenossen. Und der Gedanke gefällt uns nicht. Und die Frage ist, aber wenn das so sein sollte, wenn die Bibel recht haben sollte, können wir wissen, was uns hinter dieser Klippe erwartet? Jesus und Petrus haben jedenfalls ihre Zeitgenossen an dieses spezielle Ereignis der Sintflut erinnert. Warum? Weil es offensichtlich eine starke Beweiskraft hat. Denn wenn man bereit ist, sich auf diese Denkmöglichkeit einzulassen, dass Gott wirklich in drastischer Weise in das Weltgeschehen eingreifen kann, wenn man dazu bereit ist, dann muss man offensichtlich auch ernst nehmen, was die Bibel an anderen Stellen sagt. Und wissen Sie, zu dieser Beweiskraft trägt auch die sorgfältige Chronologie der Ereignisse bei, die uns der Schreiber hier bietet. Wir haben einen ganz klar nachvollziehbaren zeitlichen Rahmen vor uns, in dem die Sintflut geschildert wird. Wenn Sie das alles zusammenrechnen, die Zahlenangaben, also Noah geht in die Arche zunächst, 7 Tage später geht es dann los, beginnt es zu regnen, 40 Tage später hören die schweren Regenfälle auf, 110 Tage später gehen die Wasser zurück, 74 Tage später werden die Bergspitzen sichtbar. Nochmal 40 Tage später kommt es zur Aussendung des Raben und der Taube. 7 Tage danach wird die Taube wieder ausgesandt, kommt mit diesem Blatt im Schnabel zurück. 7 Tage danach kehrt die Taube nicht mehr zurück. Und 22 Tage später fließen die Wasser ab und dann trocknet die Erde nochmal 70 Tage lang ab. Und dann kann Noah mit seinen Leuten aus der Arche gehen, macht zusammengerechnet 377 Tage. Könntest du mal nachrechnen. Also wir haben es mit einer Chronologie zu tun. Die Bibel sagt nicht, es war einmal in grauer Vorzeit, als die Ahnen von den Bäumen stiegen gewissermaßen. Da geschahen diese Dinge. Nein, nein. Wenn Sie den Text lesen, dann sehen Sie, es geht hier um reale Beschreibungen von Vorgängen. Und vom Eintritt in die Arche bis zum ersten Landgang nach der Flut, wie gesagt, sind genau 377 Tage. Gut, abstoßen wir natürlich sofort wieder auf die Altersfrage der handelnden Personen. Da hatte ich gestern schon kurz darauf hingewiesen. Es irritiert uns natürlich, dass Noah und seine Zeitgenossen so alt geworden sein sollen. Wenn Sie dran denken, der Älteste war Methusalem. Ist ja sprichwörtlich geworden, ne? Man sagt, er wird so alt wie Methusalem. Das sagt man heute schon von einem 99-Jährigen. Aber Sie wissen vielleicht, wie alt Methusalem war? 969 Jahre. So, und Noah hat es auch auf über 900 gebracht. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kann man das erklären? Nun, vor kurzem korrespondierte ich darüber mit einem professionellen Meteorologen und der schickte mir eine Grafik, mit der man den drastischen Rückgang des Alters der Personen nach der Sintflut zeigen kann. Und diese Grafik macht deutlich, also wenn Sie die ganzen Erdalter der Menschen, die hier in der Genesis vorkommen, die Lebensalter eintragen, dann sehen Sie, je später ein Mensch nach der Sintflut geboren wird, umso geringer wird sein Lebensalter. Also je später Sie nach der Sintflut geboren wurden, umso geringer war ihre Lebenserwartung, also gering natürlich, da war es schon gering, wenn sie nur 600 wurden, ja? So. Und das eigentlich Spannende an dieser Grafik ist aber Folgendes, und darauf wies mich dieser Meteorologe auch besonders hin. Die Abnahme des Alters entspricht dem Verlauf einer Exponentialfunktion. Sie können da also richtig, das ist nicht exponentielles Wachstum, sondern exponentieller Niedergang, wenn Sie so wollen. Sie können in die Alter der Menschen, die damals lebten, nach der Sintflut, eine Kurve gewissermaßen reinlegen. Es ergibt eine Exponentialfunktion und das zeigt, dass die absinkende Lebenserwartung wahrscheinlich mit den globalen Veränderungen zusammenhängen muss, die sich durch die Sintflut ergeben haben. Das hat ja doch eine Menge biologische und elektrische Prozesse ausgelöst. Die Rahmenbedingungen des Lebens haben sich verändert. Wir können das nicht mehr 1:1 rekonstruieren, weil da einfach dieser Bruch, diese Erkenntnisscheide der Sintflut dazwischen liegt. Aber so eine Exponentialfunktion, die könnten Schreiber nicht gewissermaßen aus der Fantasie heraus konstruieren. Und dieser Meteorologe sagte, vermutlich haben sich die Umweltbedingungen so drastisch verschlechtert, dass die Menschen eben nicht mehr so alt werden konnten danach. Und wenn Sie dran denken, Abraham wurde dann nur noch schlappe 175, Mose 120 Jahre alt und irgendwann pendelt sich das Alter dann, wie Psalm 90 sagt, bei 70, 80 Jahre ein. Das ist das, was wir heute haben. Heute geht es schon eher wieder hoch. Der Median der Sterbenden, also das Durchschnittsalter, hat sich auch durch Corona überhaupt nicht verändert. So, einige vermuten die Zunahme der kosmischen Strahlung als einen wichtigen Grund dafür, dass die Menschen eben nur noch wesentlich jünger, wesentlich geringere Alter erreicht haben. Und eines müssen Sie mir zugestehen, niemand dürfte den Schreibern der Genesis unterstellen, sie hätten die Altersangaben so manipuliert, dass dabei eine Exponentialfunktion herauskommt. Also das müsste schon ein sehr, sehr großer Zufall sein, dass quasi in einer Exponentialkurve die Veränderung des Alters der Menschen nach der Sintflut dargestellt werden kann. Wen das interessiert, den verweise ich auf einen Aufsatz, den Professor Siegfried Scherer dazu geschrieben hat. Scherer ist Mikrobiologe, an einer Universität in München. Und er hat diese Zusammenhänge in einem Aufsatz noch etwas genauer dargestellt unter dem Titel Die Suche nach Eden. Also, was ich damit sagen will, und deswegen habe ich das hier etwas ausführlicher entfaltet: Man muss nicht seinen Verstand an der Garderobe abgeben, um diese Texte beim Wort zu nehmen. Das ist ganz wichtig. Und für Menschen, die Jesus ernst nehmen, die Jesus nicht für einen Lügner halten, da gibt es natürlich erst recht gute Gründe, diese Informationen ernst zu nehmen, weil Jesus, siehe Matthäus 24, ganz offensichtlich davon ausgegangen ist, dass es sich hier um einen realen Bericht über reale Vorgänge handelt. So, dies vorweg. Und jetzt können wir das mit der Erwartung studieren, dass uns der Text dazu verhelfen will, einzuschätzen, was mit Gottes Gericht wirklich auf uns zukommt. Das ist ja das Thema, das Ihnen heute angekündigt war. Und wir werden ein paar Beobachtungen zu diesem Gericht Gottes machen, die für uns persönlich auch von Bedeutung sein können. Erstens, Gottes Gericht ist gezielt. Gottes Gericht ist gezielt. Gottes Gericht bricht nicht aus heiterem Himmel über diese Generation herein. Ich erinnere nochmal an die Ankündigung in 1. Mose 6, als Gott diese Generation gewissermaßen darauf vorbereitete und dort sagte: Mein Geist, 1. Mose 6, Vers 3, mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten, ich will ihm als Lebenszeit geben 120 Jahre. Und damit ist nicht, nach aller Wahrscheinlichkeit, nicht gemeint, von nun an soll der Mensch nur noch 120 Jahre alt werden, sondern es ist gemeint, ihr habt noch 120 Jahre Zeit, bis das Gericht kommt. Noch 120 Jahre Zeit. Sie konnten sich also darauf vorbereiten, Gottes Gericht ist gezielt. Und irgendwann danach begann dann Noah in aller Öffentlichkeit mit dem Archenbau. Schließlich wird Noah 600 Jahre alt, als der Archenbau abgeschlossen ist. Übrigens, Methusalem war gerade gestorben. So. Und da sagt Gott dann den entscheidenden Satz in Kapitel 7, Vers 1. Und der Herr sprach zu Noah: Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn ich habe dich gerecht erfunden vor mir zu dieser Zeit. Du hast mich ernst genommen, du vertraust mir. Und Gott eröffnet dem Noah, wenn Sie genau hinschauen, sogar den Zeitplan. In Vers 4, Kapitel 7, Vers 4 sagt Gott: Von heute an in 7 Tagen will ich regnen lassen auf Erden 40 Tage und 40 Nächte und vertilgen von dem Erdboden alles Lebendige, das ich gemacht habe. Und das heißt, noch 7 Tage Vorlauf. Noch 7 Tage Vorlauf, um die Arche zu beziehen, sich dort schon einzurichten, um Reiseproviant zu besorgen, Kapitel 6, Vers 21. Du sollst dir von jeder Speise nehmen, die gegessen wird, und sollst sie bei dir sammeln, dass sie dir und ihnen zur Nahrung dienen. Noah tat alles, was der Herr ihm gesagt hatte. Und in dieser Zeit kommen auch die Tiere dazu, wie wir in Kapitel 7, Vers 7 bis 9 lesen. Und wir müssen das verstehen, in diesen 7 Tagen, als die Tiere sich sammeln, als Noah den Reiseproviant zusammenträgt, da bleiben die Türen vorerst noch geöffnet. Und Vers 13, 7,13 wird dann gewissermaßen im Plusquamperfekt, also in der Vorvergangenheit, nochmal darauf zurückweisen, auf Vers 7. An eben diesem Tage war Noah in die Arche gegangen, mit Sem und Ham und Japhet, seinen 3 Söhnen und seiner Frau. So, sie haben das eingerichtet, sie waren da reingegangen, sie hatten alles vorbereitet und dann ist es soweit. Kapitel 7, Vers 10. Und als die 7 Tage vergangen waren, kamen die Wasser der Sintflut auf Erden. In dem 600. Lebensjahr Noahs, am 17. Tag des 2. Monats, an diesem Tag brachen alle Brunnen der großen Tiefe auf und taten sich die Fenster des Himmels auf. Kommen wir gleich noch dazu. Verstehen Sie, wie präzise das ist? Da wird nicht gesagt, irgendwann einmal, wie die Märchen das formulieren, sondern es werden genaue Zahlen präsentiert. Genauso wie beim Archenbau. Und das, liebe Leute, das ist die erste wichtige Information, die wir hier bei Gottes Gericht erhalten. Es kommt gezielt. Und sehr ernst ist das für uns. Beginn der Flut, Dauer der Flut, alles von Gott geplant, kein Zufall. Das ist auch tröstlich für uns, denn daran sehen wir, dass Gott den Zeitplan der Weltgeschichte und den Zeitplan seines Gerichts wirklich in den Händen hält. Unentreißbar fest, Gott lässt sich das Zepter von niemandem aus der Hand nehmen. Auch von keiner Regierung, von keiner Weltmacht, von niemandem. Und im Übrigen gilt diese Präzision Gottes auch für uns ganz persönlich, auch für das Ende unseres Lebens hier auf dieser Erde. Wenn wir in Hebräer 9, Vers 27 etwa lesen, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht Gottes. Und wir können das sogar noch präziser sagen. Psalm 139, Vers 16. Psalm 139, Vers 16. Diesen Satz überliest man so leicht, wo David sagt zu Gott, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Psalm 139, Vers 16, und dann kommt's. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen noch keiner da war. Ich musste vor einiger Zeit ein sehr, sehr kleines Kind beerdigen, das durch einen schrecklichen Unfall von dieser Welt genommen worden war. Die Familie glaubte an Jesus. Und da war es ein großer Trost, dass wir uns in dem Zusammenhang klar machen konnten, auch das Leben dieses kleinen Menschleins ist kein abgebrochenes Leben, sondern ein vollendetes Leben, weil Gott die Lebensspanne dieses Menschleins, dieser Hannah, bestimmt hatte. Alle Tage waren in deinem Buch geschrieben, die noch werden sollten. Und so wie das von der kleinen Hannah galt, gilt das auch für uns alle. Gott arbeitet gezielt. Unsere Zeit steht in Gottes Händen. Und das gilt für die große Weltgeschichte und das gilt für meine kleine Individualgeschichte. Und Gott sagt, dass sein Gericht gezielt kommt. Gott sagt, dass wir bei diesen kleinen Kindern ganz gewiss sein dürfen, dass sie bei ihm sein werden. Aber Gott sagt auch, dass wir, die wir verantwortlich handeln, dass wir von ihm zur Rechenschaft gezogen werden und dass wir uns nicht auf Unzurechnungsfähigkeit herausreden können. Und in allen Generationen haben Menschen damit gehadert und sich eingebildet, Gottes Fahrplan könnte durcheinander kommen. Die einen voller Bangen, weil sie unter Druck geraten waren wegen ihres Glaubens, und die anderen ganz selbstgerecht und rebellisch, die gesagt haben, Gottes Gericht, das kommt nie, was soll das? Und Petrus schreibt das ja hier in 2. Petrus 3, die hatten schon eine Ansage bekommen. Die hatten die Verheißung seiner Wiederkunft schon bekommen und sie haben es trotzdem einfach vom Tisch gewischt. Und wir Menschen stehen in der Gefahr, diese Wahrheit vom Tisch zu wischen, diese Wahrheit gedanklich gar nicht an uns heranzulassen. Und wissen Sie, ein Paradebeispiel für diese Haltung finden wir bei den Verantwortlichen und auch bei vielen Passagieren der Titanic, die im April 1912 im Nordatlantik versank. Ich hatte ja den Regisseur vorhin schon zitiert. Überlegen Sie mal, bei der Titanic, da hat es an Warnungen nicht gefehlt. Man hat das im Nachhinein dann sehr genau rekonstruiert. Bereits 10 Stunden vor dem Crash hatten 2 andere Schiffe eine Eiswarnung an die Titanic gefunkt, und zwar die Caronia und die Baltic. Und dann erneut 18.30 Uhr warnte die Californian. Das Funkgerät der Titanic war zunächst abgeschaltet, um 19.30 Uhr dann eine erneute Warnung. Große Eisberge auf Kurs der Titanic, SOS, passt auf. 19.30 Uhr. 21.30 Uhr, die nächste Warnung von der Mesaba. Und der Funker der Titanic, was macht der? Der gab die gar nicht an die Kommandobrücke weiter. Captain Smith hatte sich auch bereits schlafen gelegt. Und schließlich eine letzte Meldung von der Kalifornien, die sich ziemlich in der Nähe befand. Sie sei längst von Eis umstellt und habe die Weiterfahrt wegen des Risikos längst eingestellt. Und der Funker der Titanic, was machte er? Er wies den Funkspruch schroff zurück und wollte sich nicht weiter stören lassen. 23.40 Uhr schließlich, am 14. April, rammte der Luxusliner den Eisberg. Und selbst da wollten nach Zeugenberichten einige Passagiere sich erstmal gar nicht stören lassen. Sie spielten Fußball mit den Eiswürfeln, die aufs Deck fielen, und ein anderer soll gescherzt haben: Wunderbar, so viel Eis für meinen Whisky. Und verstehen Sie, man fragt sich, wie ist es möglich? Wie ist es möglich, dass jemand zu seinem eigenen Schaden die Fakten so leichtfertig beiseite schiebt? Der Zeitgeist hat wahrscheinlich immer die Tendenz, uns irgendwie einzulullen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir Deutschen uns besonders leicht einlullen lassen. Uns quasi einer Gehirnwäsche zu unterziehen. Und irgendwann, also der deutsche Michel, ne, irgendwann glauben wir dann, dass die Wirklichkeit wirklich so ist, wie die Machthaber wollen, dass wir sie sehen. Irgendwann glauben wir dann, dass die Wirklichkeit wirklich so ist, dass das Coronavirus die Hälfte der Bevölkerung, ich übertreibe jetzt, natürlich dahinraffen wird. Irgendwann glauben wir dann, dass es wirklich so ist, dass diese diversen Impfstoffe, die noch überhaupt nicht richtig getestet werden konnten, uns das Heil bringen und auf wundersame Weise für Sicherheit sorgen werden. Und als ob das völlig selbstverständlich und völlig unbezweifelbar sei. Irgendwann glauben wir es dann wirklich. Der Zeitgeist, unter starker Förderung bestimmter Medien, der kriegt das schon hin. Und wissen Sie, das war schon zu Noahs Zeiten so. Die hatten genügend Informationen über Gott. Die hatten genügend Informationen auch über Gottes Macht. Sie müssen wissen, die Vorgänge um Adam lagen noch gar nicht so weit zurück. Man kann das ja berechnen aufgrund der Stammbäume, der Genealogien in der Genesis. Sie müssen sich eines klar machen: Der Großvater von Noah hat noch mehr als 200 Jahre mit Adam gemeinsam gelebt. Macht man sich nicht klar. Aber die hatten ganz interessante Zeitgenossenschaften, einfach weil die so alt wurden. Der Großvater von Noah hat noch mehr als 200 Jahre mit Adam zusammengelebt. Die Informationen waren da. Und so wie die Macher der Titanic, die glaubten an ihre Technik. Und so haben sich die Leute immer irgendwie gegenseitig beruhigt und gesagt: Wir Menschen, wir sind unverwundbar. Wir schaffen das, wir kriegen das alles irgendwie hin. Die Titanic-Leute hielten ihr Meisterwerk für unbesiegbar. 51.000 PS starke Maschinen, das damals größte bewegliche Objekt, das Menschen gebaut hatten. Und wir müssen wissen, einige Monate davor wurde ein Mitarbeiter der Reederei, der dann diese Titanic gehörte, mit dem Satz zitiert: Nicht einmal Gott selbst kann dieses Schiff versenken. Nicht einmal Gott selbst kann dieses Schiff versenken, sagte der allen Ernstes. Und der Name war sicherlich nicht zufällig gewählt. Titanic, da kann man wirklich sagen, Nomen est Omen. Also der Name ist Vorzeichen, denn in der griechischen Mythologie, da sind die Titanen ein mächtiges Geschlecht, das den Göttern trotzt. Die Titanic. Wir erheben uns. Wir haben diese Welt im Griff. Und das glauben viele Ideologien, mit denen wir es zu tun haben. Ich weiß nicht, in der DDR haben ja viele noch dieses Kampflied der Sozialisten gekannt, in der Bundesrepublik übrigens auch, die Internationale. Da heißt es: Es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, das können wir nur selber tun. Ja? Wir können es nur selber und kein Gott kann uns helfen und kein Gott wird die Titanic zum Sinken bringen. Und einige von Ihnen kennen wahrscheinlich noch die Gruppe Karat, die in ihrem berühmten Song Der blaue Planet Folgendes gesagt hat: Uns hilft kein Gott, unsere Welt zu erhalten. Uns hilft kein Gott, unsere Welt zu erhalten, hat Karat so stolz gesungen. Wir werden die, wenn einer die Welt retten soll, dann müssen wir es sein. Tja, und heute würde man wahrscheinlich sagen: Und wenn wir die Welt in Ketten legen und die Menschen einsperren, wir werden sie retten. Als ob Gott nicht existiert. Und wissen Sie, wenn wir von diesem Gott nichts erhoffen können, so die Logik, dann haben wir von diesem Gott auch nichts zu befürchten. Wenn wir von ihm nichts erhoffen können, dann haben wir von ihm auch nichts zu befürchten. Und so lesen wir dann bei Noah, Kapitel 7, Vers 10 und folgende: Und als die 7 Tage vergangen waren, kamen die Wasser der Sintflut auf Erden. In dem 600. Lebensjahr Noahs, am 17. Tag des zweiten Monats, an diesem Tag brachen alle Brunnen der großen Tiefe auf und taten sich die Fenster des Himmels auf und ein Regen kam auf Erden 40 Tage und 40 Nächte. Und dann wird nochmal beschrieben, wie die Menschen in die Arche gegangen waren, wie die ganzen Tiere dazu gekommen waren. Und dann heißt es im letzten Satz von Vers 16, das ist ein unheimlicher Satz, da steht im letzten Satz von Vers 16, und der Herr schloss hinter ihm zu. 1. Mose 7, Vers 16. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Dieser kleine Satz ist wahrscheinlich der erschütterndste Satz in dem ganzen Kapitel. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Wir erfahren nicht, wie Gott das gemacht hat, aber das Ergebnis ist völlig klar. Von diesem Augenblick an ist die Sache entschieden. Das ist der Point of no return. Danach gibt es kein Zurück mehr. Und das ist die zweite wichtige Eigenschaft von Gottes Gericht. Gottes Gericht ist nicht nur gezielt, sondern Gottes Gericht ist zweitens gültig. Gottes Gericht ist gültig, es hat Rechtskraft, es ist wirksam, es kann ab einem bestimmten Punkt nicht mehr rückgängig gemacht werden. Es ist gültig im Sinne von endgültig. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Und stellen Sie sich mal Noah vor in dieser Situation. Noah war auch eingeschlossen. Er war in Sicherheit, aber er war eingeschlossen. Er war jetzt völlig abhängig davon, was Gott weitermachen würde. Und Noah wusste zugleich in diesem Moment, die anderen, die sehe ich nie mehr wieder. Vielleicht war noch manch alter Freund dabei. Sicher einige, die ihm beim Bauen geholfen hatten. Und jetzt flog die Tür ins Schloss gewissermaßen. Und er wusste, die sehe ich nie mehr wieder. Das war, verstehen Sie, ein Vollmachtsakt Gottes, mit dem Gott zeigte, mein Gericht ist gültig, es ist unwiderrufbar. Und von jetzt an gibt es nur noch draußen oder drin. Die Tür ist zu. Und du bist entweder draußen oder drin. In der englischen Übersetzung, der English Standard Version, da lautet dieser Satz interessanterweise: And the Lord shut him in. Das war gewissermaßen der erste Shutdown der Geschichte, wenn Sie so wollen. And the Lord shut him in. Inzwischen sind in unserem Sprachgebrauch ja diese beiden Begriffe ineinander übergegangen, also der Shutdown und der Lockdown. Shutdown heißt eigentlich so viel wie runterfahren, wenn man eine Fabrik schließt. Und Lockdown, das bedeutet eine Isolation als Sicherungsmaßnahme. Übrigens, neulich berichtete der WDR darüber, das nur mal so in Klammern, dass die erste Erwähnung von Lockdown im heutigen Sinne von einem Vorfall stammt, der 1973 in einem US-Gefängnis passierte. Da hat es eine Messerattacke auf einen Insassen gegeben und danach wurden die Gefangenen erstmal, um das aufzuklären, in ihre Zellen eingesperrt. Und man sagte, das Gefängnis geht jetzt in den Lockdown. Im Übrigen, und das ist laut WDR kein Gag, also das hat der WDR so berichtet, gut, auch dem WDR kann man nicht alles glauben, aber hier unterstellen wir mal, dass das so stimmt, hieß das Opfer dieser Messerattacke Juan Corona. Interessant. Sagt der WDR. Das war der erste Lockdown. Und diese Methode, wissen Sie, die kommt eigentlich aus China. Ne? Das ist eine Methode, die totalitäre Systeme anwenden. Wir machen jetzt alles dicht und die Leute müssen das schlucken. Das sollte uns immer bewusst sein, so ein Lockdown ist ein Autoritätsakt, der, wenn Menschen ihn ausüben, wenn Menschen ihn jenseits des Strafvollzugs ausüben, Freiheitsberaubung bedeutet. Und es darf uns nicht wundern, die massiven Kollateralschäden, die aus diesem Lockdown erwachsen. Die Zunahme der Suizide in sehr hohem Maße, das Anwachsen der Depressionskrankheiten, viele, viele verschobene Krebsoperationen, die eigentlichen Corona-Toten, der Kollateralschäden, die kommen erst auf uns zu in den nächsten Jahren. Viele Menschen, die nicht rechtzeitig wegen Herzinfarkten zum Arzt gegangen sind, die Traumatisierung der Kinder, wir sprachen bereits darüber. Und viele von Ihnen haben von den Studien des bekannten Professors John Ioannidis gehört, der nachgewiesen hat durch den Vergleich zahlreicher einzelner Untersuchungen, dass ein Lockdown keine wirklich durchschlagende Verbesserung in einer solchen Situation wirklich bewirkt. Das hat Ioannidis in groß angelegten wissenschaftlichen Verfahren gezeigt. Also deswegen müssen wir immer wieder deutlich uns machen, das ist nichts Normales und das ist auch nicht etwas, was wir einfach endlos lange hinnehmen können. Wir sehen ja jetzt zurzeit auch, wie fast ganz Europa um uns herum endlich öffnet und vielleicht verstehen das dann hier auch mal irgendwann noch ein paar Leute mehr. Aber wenn wir jetzt zu Noah, zu diesem Abschließen zurückkommen, nur Gott hat das Recht, nur Gott hat die Vollmacht dazu, seine Geschöpfe einzuschließen oder auszuschließen. Sei es zum Heil oder zum Gericht. Und wie gesagt, jenseits des Strafvollzugs. Gott hat auch gesagt, dass die Obrigkeit für die Ordnung und das Recht sorgen soll. Aber nur Gott hat im Letzten das Recht, seine Geschöpfe einzuschließen und auszuschließen. Und für Noah wird das unheimlich gewesen sein, als die Tür ins Schloss fiel. Und ich kann mir vorstellen, dass er sicherheitshalber nochmal die Gegenprobe gemacht hat, ist die Tür jetzt auch wirklich dicht. Und das war natürlich eine Sicherheitsmaßnahme auch für ihn. Und was war mit seinen Zeitgenossen? Einige werden bestimmt gesagt haben, als Noah mit seiner Truppe in die Arche einzog, jetzt ist er völlig übergeschnappt. Die gehen da wirklich in die Arche rein. Also jetzt können wir sie ganz abschreiben. Und andererseits hatten sie ja die Tiere gesehen, wie die da hinkamen. Und das war höchst ungewöhnlich. Schon das war ein Wunder, dass diese Tiere da paarweise, haben wir ja gestern gesehen, dazu kamen. Es hätte kein Mensch so konstruieren können. Aber wir wissen ja, wie das ist. Die Leute sahen das und sie sahen es doch nicht. Wir wissen, wie das ist, wenn den Menschen das genaue Hingucken, das kritische Denken systematisch abtrainiert wird. Und wenn man dann einfach in seinem Trott auch nicht mehr gestört werden will. Es war immer so und bring mich jetzt nicht durcheinander, ich glaube das nicht. Und dann der Tag, als der Regen kam. Kapitel 7, Vers 10. Und als die 7 Tage vergangen waren, kamen die Wasser der Sintflut. Am Anfang sah alles noch ganz harmlos aus. Es begann wahrscheinlich ähnlich wie bei der Hochwasserkatastrophe im Oderbruch im Sommer 1997. Einige erinnern sich wahrscheinlich dran an diese dramatischen Wochen. Abend für Abend liefen ja die Reportagen dann aus Frankfurt an der Oder über den Bildschirm. Und am Anfang wurde die Gefahr immer noch heruntergespielt und man sagte, ach, der Regen wird schon rechtzeitig aufhören, der Regen wird schon rechtzeitig aufhören. Es ist bisher noch immer gut gegangen und einige Kritiker erinnerten dann an die großen Fluten in Hamburg. Die Älteren wissen das noch, aber es wurde nicht gut. Und die Wassermassen stiegen weiter, Tag für Tag. Der Pegel ging nicht runter, sondern rauf. Immer neue Deichbereiche gerieten in Gefahr. Wieder ein Gebiet aufgegeben, wieder Leute evakuiert und irgendwann wurde es selbst für die Rettungsprofis und für die Bundeswehrsoldaten zu gefährlich, die Stellung auf dem Deich noch zu halten. 1997. So ähnlich, nur noch viel dramatischer wird es damals gewesen sein. Kapitel 7, 17. Und die Sintflut war 40 Tage auf Erden und die Wasser wuchsen und hoben die Arche auf und trugen sie empor über die Erde. Am Anfang haben sie wahrscheinlich ähnlich reagiert wie im Oderbruch, als es losging mit den Fluten. Erstmal Keller und Erdgeschoss sichern, Sandsäcke aufhäufen, möglichst nochmal ruhig schlafen und dann jeden Morgen wieder der bange Blick nach draußen. Wie entwickelt sich der Wasserstand? Und irgendwann wurde es auch den Mutigen mulmig. Nur anders als im Oderbruch gab es bei Noah keine Deiche, es gab keine Bundeswehr, es gab kein technisches Hilfswerk, es gab keine Hubschrauber und es gab schließlich auch kein trockenes Fleckchen mehr, auf das man sich noch retten hätte können. Und überlegen Sie mal, was für ein furchtbares Erwachen muss das für die Leute gewesen sein, als sie merkten, nein, es wird nicht gut. Und wie sehnsuchtsvoll werden jetzt, wenn das noch möglich war, ihre Blicke in Richtung Arche gegangen sein. Und vielleicht hat Jesaja, der Prophet Jesaja, später auch an diese Szene gedacht, als er die Menschen in Jesaja 55, Vers 6 geradezu beschworen hat, sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Sucht ihn, ruft ihn an, solange er nahe ist. Und vielleicht ist mancher, als es dann losging und immer höher kam, in seiner Panik bevor die Arche abgehoben hatte, nochmal zur Arche hingewartet durch die Wassermassen und hat vielleicht von außen dran geklopft und geschrien und gesagt, Noah, mach auf, Noah, entschuldige unseren Spott, Noah, du hattest recht, Noah, bitte lass uns noch mit. Aber Noah konnte gar nicht aufmachen, beim besten Willen nicht. Wenn Gott zuschließt, kann kein Mensch mehr aufschließen. Verstehen Sie, wir können keinen Menschen selber retten vor dem Gericht. Keiner von uns kann am Ende einen anderen Menschen vor dem Gericht Gottes retten. Wenn Gott zuschließt, können wir nicht aufschließen. Und schließlich in den nächsten Stunden wurde dann eine dritte Tatsache über Gottes Gericht deutlich. Und das ist der letzte Punkt, den wir uns heute anschauen wollen. Gottes Gericht ist gezielt, haben wir gesehen. Gottes Gericht ist gültig im Sinne von endgültig. Und drittens, Gottes Gericht ist gründlich. Das ist das Dritte. Gottes Gericht ist gründlich. Ich lese Ihnen aus Kapitel 7 die Verse 17 bis 24. Und die Sintflut war 40 Tage auf Erden und die Wasser wuchsen und hoben die Arche empor und trugen sie empor über die Erde. Und die Wasser nahmen Überhand und wuchsen sehr auf Erden und die Arche fuhr auf den Wassern. Und die Wasser nahmen Überhand und wuchsen so sehr auf Erden, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. 15 Ellen hoch gingen die Wasser über die Berge, sodass sie ganz bedeckt wurden. Da ging alles Fleisch unter, das sich auf Erden regte, an Vögeln, an Vieh, an Wild. Tier, an allem, was da wilde auf Erden und an allem, was Odem des Lebens hatte, trockenen, starb. So wurde vertilgt alles, was auf dem Erdboden war, vom Menschen an bis hin zum Vieh und zum Gewürm und zu den Vögeln unter dem Himmel. Das wurde alles von der Erde vertilgt. Allein Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Und die Wasser wuchsen gewaltig auf Erden 150 Tage. Sie können das nur mit angehaltenem Atem lesen, wenn Sie diesen Text sehen. Allein in den Versen 19 bis 23 steht 6-mal das Wort alle. Gottes Gericht ist gründlich. Von diesem Gericht bleibt nichts verschont. Selbst die höchsten Berge werden vollständig von Wasser bedeckt. Und wenn wir das umrechnen, kommen wir dahin, dass sie etwa knapp 7 Meter unter Wasser standen. Und sogar der Berg Ararat, der heute mit 5.165 Metern den höchsten Gipfel dieser Region hat, alles war unter Wasser. Und man fragt sich, wo kamen die Wassermassen her? Der Text macht deutlich, das war nicht nur der heftige Regen. Also die 40 Tage und 40 Nächte, die kamen noch dazu. Aber das war nicht nur dieser heftige Regen, sondern wo das alles herkam. Die Erklärung finden wir in Kapitel 7, Vers 11 im zweiten Teil. Da heißt es, und da brachen alle Brunnen der großen Tiefe auf und es taten sich die Fenster des Himmels auf. Und da sehen wir ganz deutlich, außer diesem Regen, 40 Tage, 40 Nächte, da gab es 2 weitere Quellen, aus denen diese Wassermassen gewissermaßen herausschossen. Und das war einmal die Brunnen der Tiefe, die Brunnen der großen Tiefe. Und es waren zum anderen die Fenster oder die Schleusen des Himmels. Hier beschreibt der Text in bildhafter Sprache Naturphänomene. Und Geologen und andere haben versucht nachzuvollziehen, was damit gemeint sein könnte. Ich will versuchen, Ihnen das kurz zusammenzufassen. Also wo kamen diese Wassermassen her, außer diese 40 Tage und Nächte Regen? Da waren einmal die Brunnen der großen Tiefe. Das waren offensichtlich Wassermassen aus dem Erdinnern, die da hervorschossen. Geologen haben gegrübelt, was damit gemeint sein könnte, verborgene Wasserquellen aus dem Inneren. Ein Geologe schreibt dazu Folgendes, ich zitiere. An vielen Stellen der Erde sind die Schichten der wasserablagernden Gesteine 10 und mehr Kilometer dick. Wie solche Einsenkungen der Erdkruste zustande kommen, gilt in der Geologie als ungelöstes Problem. Die Sintflut wäre eine Antwort darauf. Und wissen Sie, man kann eine ganz spannende Beobachtung machen, die tiefer gelegenen Erdschichten, also wenn man das heute untersucht, die Erdschichten, die sehr tief liegen, im sogenannten Paläozoikum, also vom Kambrium bis zum Perm, diese tiefer gelegenen Erdschichten zeigen Fossilien, also versteinerte Überreste von Tieren, die sich nicht in den Meeren der Erdoberfläche finden, sondern die ganz fremdartig wirken. Und man fragt sich, wo kommen diese Fossilien in diesem Paläozoikum hier, die sich nicht in den normalen Meeren der Erdoberfläche finden. Und einige haben die Vermutung geäußert, diese Tiere stammen vermutlich aus den Brunnen der Tiefe, also aus den sogenannten Brunnen der Tiefe. Die Erdkruste bricht auf, so kann man sich das vielleicht vorstellen. Es gibt vulkanische Explosionen, Magma und Staub wird in die Atmosphäre geschleudert, vermischt sich mit Gas und Spritzwasser und so kommt es zu diesen Phänomenen. Die Brunnen der großen Tiefe, so könnte man es sich geologisch vorstellen. Ich sage nicht, dass ich beweisen kann, dass es so war, aber so haben Forscher versucht nachzuvollziehen, wie kann es zu diesen Wassermassen gekommen sein und warum wurde ausgerechnet dieses Bild von den Brunnen der großen Tiefe verwendet. Und dann die andere Wasserquelle, von denen hier gesprochen wird, die sogenannten Schleusen des Himmels. Man kann sich vorstellen, dass durch diese vulkanischen Explosionen die atmosphärische Wasserdampfhülle aufgerissen ist, welche die Erde umgab. Man kann das in Genesis 1 genauer studieren, am zweiten Festungstag, wo die sogenannte Feste, also der atmosphärische Himmel, gewissermaßen der Raum zum Atmen gebildet wurde. Und einige stellen sich vor, es könnte so gewesen sein, dass Wasser in einer Nebelschicht oder Wasserdampf aufgestiegen ist und sich dann oberhalb dieser Rakia, oberhalb dieser Atmosphäre gesammelt hat. Und im Zusammenhang mit der Sintflut, als die Brunnen der Tiefe aufbrechen, dann diese Rakia gewissermaßen reißt und nun auch die Massen gewissermaßen von unten und von oben kommen und es dadurch zu dieser unvorstellbaren Menge von Wasser kommt, das alles mit sich davon reißt. Wie gesagt, man kann nicht beweisen, dass es so war, aber es gibt Denkmöglichkeiten, wie es dazu gekommen ist. Und bei alledem müssen wir eines noch bedenken aus wissenschaftlicher Hinsicht, dass wir eben durch eine große Erkenntnisscheide von dieser Epoche getrennt sind. Wir können das nicht einfach hochrechnen von unseren Verhältnissen heute aus. Und danach, nach der Sintflut, kommt jedenfalls ein neues hydrologisches System in Gang, wie wir sagen würden, dass nach der Sintflut jetzt die Regentätigkeit, die Verdunstung und das Klima prägt. Und so kommt das Wasser, das wir brauchen, inzwischen ja aus diesem atmosphärischen Kreislauf. Aber so viel ist klar. Die Wassermassen der Sintflut werden nicht nur mit 40 Tagen Wolkenbrüchen erklärt, sondern der Text erklärt uns diese Dynamik durch das Aufbrechen der Erdbrunnen, das Freigeben der Wassermassen aus den Himmelsschleusen und das wirkt weiter gewissermaßen bis zum Tag 150. Und erst danach heißt es dann in Kapitel 8, Vers 2, und die Brunnen der Tiefe wurden verstopft samt den Fenstern des Himmels. Also nach 150 Tagen werden dann diese Quellen gewissermaßen abgestellt. Und dann ist die Sintflut Geschichte. Nochmal, dieser Text erklärt nicht alles, aber er bietet uns etliche Ansatzpunkte, an denen seitdem die Geologen und auch die Meteorologen weiter geforscht haben. Und auch der Meteorologe da, der mich da beraten hat, ist natürlich immer wieder interessiert dran, über diese Zusammenhänge nachzudenken. Aber am Ende, werden Sie sagen, war für Noahs Zeitgenossen doch nicht entscheidend, wie die Flut funktioniert hat, sondern es war entscheidend, wohin diese Flut sie gebracht hat. Nämlich letztlich vor den Richterstuhl des allmächtigen Gottes. Was für ein Chaos, dass die Menschen in ihrer Dreistigkeit, in ihrer Rebellion selbst über sich heraufbeschworen haben. Aber der heilige Gott ist gerecht. Der heilige Gott ist vollkommen, sodass er Sünde und Schmutz niemals hinnehmen kann. Gott kann Sünde nicht dulden, weil Gott vollkommen ist, weil Gott Gott ist. Und deshalb ist sein Gericht gezielt, es ist gültig, es ist gründlich, aber da fehlt noch ein letztes. Wir lesen hier in Kapitel 7, Vers 1, und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus. Und wir lesen in Kapitel 7, Vers 7, und er ging in die Arche mit seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne vor den Wassern der Sintflut. Und wir lesen in Vers 13, an eben diesem Tage ging Noah in die Arche mit Sem, Ham und Japhet. und mit den Frauen seiner Söhne. Und wir lesen schließlich in Vers 23, im letzten Satz von Vers 23, Noah übrig und was mit ihm in der Arche war. Das sind 5 strahlende, funkelnde Perlen in diesem dunklen Kapitel. Diese 5 Verse, die ich Ihnen eben vorgelesen habe. Und diese 5 Verse, dass Menschen gerettet werden, halten dieses ganze Kapitel zusammen und schenken uns am Ende eine 4. Erkenntnis. Gottes Gericht ist nicht nur gezielt, nicht nur gültig, nicht nur gründlich, sondern Gottes Gericht ist gnädig. Es gibt eine Chance, diesem Gericht zu entrinnen. Das macht uns dieser Bericht sehr deutlich. Noch mitten im Gericht will Gott Gnade schenken. Und diese ganze Story ist zusammengefasst in dem einen Vers von Kapitel 6, Vers 8. Noah fand Gnade vor dem Herrn. Und das ist die Richtung, in die auch Petrus seine Noah-Kurzbiografie hinlenkt. 2. Petrus 3, ich erinnere nur noch mal daran. Da bringt Petrus 3, diesen Vater Noah als Beispiel für die Unentrinnbarkeit von Gottes Gericht. Das beschreibt er in den Versen 2. Petrus 3, 3 bis 6, dass die Leute nicht glauben wollten, dass es so war. Und er sagt, es war aber doch so, Vers 5, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, durch Gottes Wort. Dennoch wurde damals die Welt durch die Sintflut vernichtet. Erinnert euch dran, sagt Petrus, Gottes Gericht ist gezielt, es ist gültig, es ist gründlich. Und dann kommt Petrus auf den Zeitfaktor zu sprechen. Und er sagt, warum wartet Gott noch? Warum hat Gott das Zeitfenster noch nicht geschlossen? Warum können immer noch Menschen Gnade finden und zum Glauben an diesen Gott kommen? Warum hat Gott sein endgültiges Gericht noch nicht über diese Menschheit gebracht, über uns in Hannover und über Sie hier in Frauenhain? Warum hat Gott die Archentür noch nicht verriegelt? Und es gibt nur eine Antwort, die Petrus da gibt, in Vers 9, 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und er will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde, dass jedermann zur Umkehr finde. Petrus sagt, das ist der Grund. Und im Griechischen, bei Petrus steht hier ein Verb, das heißt, Gott ist langmütig. Verstehen Sie, Petrus sagt, dass Jesus noch nicht wiedergekommen ist, dass der Vorhang über der Bühne des Weltgeschehens noch nicht zugezogen wurde. Das liegt nicht daran, dass Gott langsam ist, sondern das liegt daran, dass Gott langmütig ist. Und bestimmt fanden sich unter den Briefempfängern auch noch Leute, die nicht bekehrt waren. Menschen, die ihr Verhältnis zu dem heiligen Gott noch nicht geklärt hatten. Menschen, die noch nicht wussten, dass sie Vergebung ihrer Sünden hatten. Vielleicht sitzen hier unter uns auch ein paar Leute, für die das noch nicht geklärt ist und die noch nicht Vergebung ihrer Sünden haben und die noch nicht Frieden mit Gott haben und ihr Leben mit diesem heiligen Gott, von dem wir hier den ganzen Abend lesen, ins Reine gebracht haben. Könnte ja sein. Und da sagt Petrus, Leute, ihr könnt froh sein, dass der Herr noch nicht wiedergekommen ist. Ihr könnt froh sein, dass sich der Vorhang über der Bühne dieser Welt und eures Lebens noch nicht geschlossen hat. Denn Gott will nicht, dass jemand verloren geht. Und wissen Sie, welches Wort hier für verloren gehen steht? Da steht das Wort zugrunde gehen. Und dieses Wort zugrunde gehen meint etwas ganz Konkretes. Es meint die Verdammnis der Verlorenen in der Hölle auf ewig. Das ist hier gemeint. Und Petrus sagt, Gott will das nicht. Petrus sagt nicht, dass Gott alle rettet, wie man das in der Lehre der Allversöhnung versucht hat zu beschreiben. Die ganze Bibel sagt sehr deutlich, es gibt ein ewiges Gerettetsein und ein ewiges Verlorensein. Aber Petrus sagt, Gott will retten, Gott wirbt um eure Einsicht. Er will euch zur Umkehr rufen. Und schon der Prophet Hesekiel hatte das ja im Alten Testament gesagt, dass Gott Menschen retten und nicht verdammen wolle. In Hesekiel 18, Vers 23 schreibt das Hesekiel, Gott sagt, meinst du denn, dass ich Gefallen hätte am Tode des Gottlosen? Man könnte auch sagen, dass ich Gefallen daran hätte, dass der Gottlose in die Hölle kommt, spricht Gott der Herr. Und ich vielmehr daran gefallen hätte, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt. Und in Vers 32 sagt Hesekiel 18 das nochmal: Ich habe kein Gefallen am Tod des Sterbenden, sagt Gott der Herr. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Bekehrt euch, so werdet ihr leben. Und Paulus schreibt das genauso. In 1. Timotheus 2, Vers 4, da sagt er, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass alle gerettet werden. Gott will, dass alle in den Himmel kommen. Gott ruft alle zur Umkehr. Und wissen Sie, deswegen stellt Gottes Wort uns diesen Kontrast auch zwischen Noah und seiner Familie auf der einen Seite und dem Rest der Menschheit auf der anderen Seite so grell vor Augen. Damit wir alle, nicht den Irrsinn begehen, wie viele das auf der Titanic gemacht haben. Als die Titanic schon längst im Sinken war, wetten Sie, obwohl es zu wenig Rettungsboote gab, wurden einige Rettungsboote nur halb voll zu Wasser gelassen. Warum? Weil viele die sinkende Titanic immer noch für sicherer hielten als die Rettungsboote. Es ist unvorstellbar. Obwohl sowieso nicht genügend Rettungsboote da waren, sind viele nur halb voll gewissermaßen zu Wasser gelassen worden. Und so machen es viele Menschen. Sie halten ihr zerbrechliches, dem Tode letztlich preisgegebenes Leben immer noch für sicherer, als sich in die Arme des Sohnes Gottes zu flüchten und ihm ihr Leben anzuvertrauen. In einer Dokumentation über die Titanic heißt es: Vergebens das Drängen der Offiziere. Alle Überredungskünste prallten an der Logik ab, mit der man diese Passagiere seit 5 Tagen eingelullt hatte. Die Titanic könne nicht untergehen. Und wissen Sie, bei Noahs Zeitgenossen, da war es ganz ähnlich. Obwohl, das haben wir gestern gesehen, Noah ja alles versucht hat, um seine Zeitgenossen aufzurütteln. Die haben sich alle gegenseitig irgendwie eingeredet, uns kann auch nichts passieren. Es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wir wollen uns mal nicht verunsichern, wir wollen mal nicht fanatisch werden. Und als die Wassermassen dann stiegen, unaufhaltsam stiegen, da merkten sie, dass Noah doch nicht fantasiert hatte. Aber da war es zu spät. Wissen Sie, wer in die Arche hinein wollte, als sie noch da stand, der hatte einen einzigen Zugang. Er hatte den einen Zugang, den Gott dafür vorgesehen hatte. Kapitel 6, Vers 16, der Noah hatte ja die Anweisung bekommen, da eine Tür reinzubauen. 6, 16, ein Fenster sollst du darin machen, oben an, eine Elle groß, die Tür sollst du mitten in seine Seite setzen. Und er soll 3 Stockwerke haben, eines unten, das zweite in der Mitte, das dritte oben. Diese eine Tür, das war die Tür. Es war die einzige Tür. Und wenn man ran wollte in die Arche, musste man durch diese Tür gehen. Genauso hat es der Herr Jesus Christus gesagt. In Johannes 10, Vers 9, da sagt Jesus, ich bin die Tür. Und wenn jemand durch mich hineingeht, der wird gerettet werden. Und das ist die entscheidende Antwort am Ende für uns. Wenn Sie fragen, wie kann ich in Gottes Rettungsarche hineinkommen? Wie kann ich sicherstellen, dass mein Leben diesem Gericht nicht hilflos ausgeliefert sein wird? Egal, ob ich irgendwann sterbe oder ob Jesus noch zu meinen Lebzeiten wiederkommen sollte. Und dann sagt Gott ihnen das, was Jesus hier in Johannes 10, Vers 9 sagt: Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, der wird gerettet werden. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt, wenn jemand sich mir anvertraut, sagt Jesus. Warum nur Jesus? Weil Jesus der Einzige ist, der das tödliche Hindernis unschädlich machen kann, das sie von Gott trennt und das mich von Gott getrennt hat. Und dieses tödliche Hindernis, das uns von Gott trennt, ist unsere Schuld. Ist das, was die Bibel Sünde nennt. Und Sünde ist in der Bibel eben nicht nur, dass ich einzelne Sachen falsch mache und dass ich an einzelnen Punkten gegen Gottes Gebote verstoße. Ja, das gehört auch dazu. Das sind gewissermaßen die Folgeschäden der Sünde. Aber Sünde ist in der Bibel viel radikaler beschrieben. Sünde, das ist gewissermaßen die Urkrankheit unseres Herzens, die darin besteht, dass wir dem heiligen Gott, der uns liebt, der uns unser Leben geschenkt hat, der uns alles wirklich Gute tun will, der uns retten will, der mit offenen Armen auf uns wartet, dass wir diesem Gott die kalte Schulter zeigen, dass wir diesen Gott nicht ernst nehmen, dass wir ihm mit unserem Unglauben trotzen, dass wir ihn vielleicht mal wie einen lieben alten Onkel zu Hilfe rufen, wenn wir meinen, jetzt brauchen wir mal vielleicht ein bisschen Unterstützung und einen guten Rat. Aber dass wir diesen heiligen Gott, von dem alles abhängt und dem wir alles verdanken und der über jeden von uns das letzte Wort sprechen wird, durch seinen Sohn Jesus Christus, dass wir ihm die Ehrerbietung verweigern und die Dankbarkeit und dass wir nicht einsehen wollen, wie sehr wir ihn brauchen. Und das steht zwischen ihm und uns und das können wir auch nicht wegdiskutieren und deswegen brauchen wir Jesus, weil Jesus, der vollkommene, sündlose Sohn Gottes, dieses Problem für uns gelöst hat, weil Jesus die Strafe, die wir verdient gehabt hätten, auf sich nahm, als er am Kreuz für uns starb. Jesus hätte das umgehen können. Es wäre für Jesus ein leichtes gewesen, sich diesem Kreuzestod zu entziehen. Aber die Bibel macht immer wieder deutlich, und Jesus hat das ganz klar gesagt, dass er diesen Weg bewusst bis zum bitteren Ende gegangen ist, mit allem, was das an Qualen für ihn bedeutete, weil wir es nötig hatten. Weil wir niemals in der Lage gewesen wären, unsere Schuld wegzutragen, da unser Leben ja schon verwirkt war und die Konsequenz für uns die ewige, unwiderrufliche Trennung von unserem liebevollen Schöpfer bedeutet hätte. Es hätte keinen Weg zurückgegeben. Ewige Trennung. Und das ist das, was Jesus die Hölle genannt hat. Die Trennung in der Ewigkeit von Gott. Und Jesus hat uns gerettet. Jesus hat sich mit seinem sündlosen Leben dazwischen geworfen. Er hat unsere Strafe auf sich genommen. Und er ist jetzt die Tür. Und alles, was wir als Antwort darauf geben dürfen, ist, dass wir das zugeben. Dass wir unsere Hände aufmachen und dieses Geschenk seiner Vergebung gerne annehmen. Dass wir zugeben, ich brauche deine Vergebung, Jesus. Dass wir zugeben, ja, das Urteil, das du in deinem Wort über mich sprichst, ist wahr, ich bin ein Sünder. Und ich hätte es verdient, auf ewig von Gott getrennt zu sein. Ich hätte es verdient, wie Jesus das ausdrücken würde, in die Hölle zu kommen, ja. Aber ich danke dir, dass du mich retten wolltest. Ich danke dir, Jesus, dass du, der Sündlose, meine Sünde getragen hast an diesem Kreuz. Und dass du bewiesen hast, dass es wahr ist und dass es gültig ist. Dadurch, dass du nicht mal 48 Stunden später diese grauenvolle Macht des Todes wirklich besiegt hast. Dass du auferstanden bist. Dass du die furchtbaren Ketten des Todes gesprengt hast. Und dass wir deswegen jeder wissen kann, es ist wahr, es ist gültig. Jesus rettet verlorene Sünder durch seinen Opfertod auf Golgatha. Und wissen Sie, auch darum ist Gottes Gericht für uns ein gnädiges Gericht, weil es Jesus traf. Weil es Jesus traf an diesem Kreuz. Weil Gott Sie und mich schonen und retten wollte. Und die große Frage ist, wie stehe ich dazu? Wie verhalte ich mich dazu? Gebe ich ihm Antwort darauf. Und das Gute ist, dass Jesus nicht weiter entfernt ist als ein Gebet. Dass wir wirklich zu ihm kommen dürfen, dass es keiner Formalitäten bedarf, sondern er sieht unser Herz. Und es kommt auch nicht darauf an, dass wir irgendein Ritual vollziehen, sondern dass wir mit unserem gebrochenen Herzen zu Jesus kommen und sagen, du hast recht, es ist wahr und ich brauche dich und ich danke dir, dass du es für mich gemacht hast. Lass es für mich gelten. Und nimm du mein ganzes zerbrechliches Leben in deine Hände und sei du mein Herr für jetzt und für immer. Ich komme zum Schluss. In den Tagen nach der Titanic-Katastrophe, da reisten Angehörige der Passagiere nach Liverpool, weil sich dort in Liverpool die Zentrale der Reisegesellschaft befand. Und fieberhaft sammelte man dort in Liverpool alle verfügbaren Informationen vom Unglücksort. Und es kamen natürlich unheimlich viele Leute dorthin und die Verwaltung hatte Schwierigkeiten, sie konnten ja nicht mit jedem sofort sprechen. Und dann behalfen sie sich ganz praktisch mit zwei schlichten Tafeln, die sie dort über dem Eingang anbrachten, mit zwei schlichten Tafeln, die schlagartig den ganzen Ernst der Situation aufzeigten. Über der einen Tafel stand, als gerettet bestätigt. Und dann kamen die Namen der Passagiere, von denen man inzwischen wusste, dass sie draußen gerettet waren, dass sie in Sicherheit waren. Und über der anderen Tafel stand in großen Buchstaben als verloren bestätigt. Und dann folgten die Namen derer, von denen man wusste, sie hatten es nicht überlebt, sie waren nicht gerettet worden. Sie konnten nur noch als Leichen geborgen werden oder gar nicht mehr aufgefunden. Abgereist waren sie anders. Abgereist waren sie als Passagiere der ersten, zweiten oder dritten Klasse. Losgefahren waren sie als Alte oder Junge, als Promis oder als völlig Unbekannte. Die einen hatten diese große Reise aus der Portokasse bezahlt und die anderen hatten Monate oder vielleicht jahrelang darauf gespart. Aber am Schluss in Liverpool, da war das alles gleichgültig. Am Schluss, da zählte nur noch, ob du auf Liste A standst oder auf Liste B. Ob du zu den Geretteten gehörst oder zu den Verlorenen. Wo ist dein Platz? Allmächtiger Gott, es erschrickt uns, wenn wir sehen, wie ernst unser Leben ist und wie ernst du auch unser Leben nimmst, Herr, und unseren Glauben oder Nicht-Glauben. Aber hab Dank dafür, dass du uns einen klaren Weg der Rettung zeigst. Herr, und dass du Noah gerettet hast, dass du ihm gnädig warst, er hat dir vertraut und du hast ihn durchgebracht durch die Stürme. Und wir danken dir dafür, dass du uns Jesus geschickt hast. Und Herr Jesus, dass du wirklich gekommen bist. Und dass du die Tür zur Arche geworden bist, die Tür zur Rettung. Und dass es für uns noch nicht zu spät ist, Herr, dass du uns noch rufst. Dass es noch möglich ist, sein Leben vor dir wirklich zu beugen und zu dir zu kommen. Und dass du uns immer noch und immer wieder und auch heute Abend die Botschaft deiner Rettung in deinem Wort verbirgst, Herr. Und so hilf uns, dass wir ehrlich sind mit unserem Leben und hilf jedem, dass er ehrlich erkennt, wo er zurzeit steht auf der Liste der Geretteten oder der Verlorenen. Und gib doch, dass noch viele den Mut finden, Herr, zu dir zu kommen. Herr, du hast es uns so leicht gemacht, weil es für dich so schwer war. Aber du rufst und du rettest. Habe Dank dafür und erbarme dich über uns. Amen.